Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 24. Februar 2023. Wir schauen raus und singen Schneeflöckchen, Weißröckchen. Guten Morgen, lieber Andreas.
Ja, so ist es. Es schneit und hat auch schon geschnitten, wenn man das in der Vergangenheit mal korrekt ausdrücken will. Und wir erwarten heute noch ein bisschen mehr Schnee, aber es werden keine großen Massen sein. Und dann kommt die Sonne wieder raus. Leicht bewölkt, viel Sonnenschein, immer so zwischendurch. Das hält sich so ein bisschen die Waage in der meisten Zeit. Aber der Schnee fällt runter und den See sehen wir gar nicht. Aber ich gehe davon aus, dass er vor sich hin changiert.
Ist gut, dass du das sagst, weil sonst hätten wir es vermisst.
Ja, ich meine doch.
Andreas, hast du gewusst, dass intelligente Menschen stärker tendieren zur freien Rede als zu politischer Korrektheit?
Nein, ich lese gerade ja meinen Guten Morgen und den Wetterbericht immer vor. Also insofern bin ich ja kein Mann der freien Rede, wie du weißt.
Ja, und deswegen, welchen Schluss müssen wir ziehen? Nein, jetzt mal Spaß beiseite. Es gibt hier eine neue Studie, Report 24 präsentiert die hier. Und da heißt es, dass es wohl einen Zusammenhang gibt zwischen den kognitiven Fähigkeiten der Menschen und der Bereitschaft dazu, auch kontroverse Themen bzw. politisch nicht korrekte Begriffe zu akzeptieren. Also erstmal kognitiv heißt, dass man Zusammenhänge verknüpfen kann, Andreas. Und woran könnte das wohl liegen, was diese neue Studie hier darlegt?
Also ich versuche es mal frei zu beantworten und habe mir keine Antwort jetzt aufgeschrieben, wie es normalerweise üblich bei mir ist. Naja, es ist ganz logisch, dass das Abstraktionsvermögen und die Kreativität bei schnell denkenden Menschen, das hängt ja auch mit den Vernetzungen zusammen, die im Kopf sind. Das bedeutet also, die einzelnen Teile des Gehirns sind miteinander ganz fein vernetzt. Das sehen wir beispielsweise den Unterschied bei alten Menschen gegenüber ganz jungen Menschen. Denn beispielsweise ein Bereich des Gehirns besonders vernetzt, das ist der Daumen. Wenn man zum Beispiel ganz viel reintippt, beispielsweise in SMS oder in irgendwelchen anderen Nachrichten, dann sind junge Menschen viel, viel geschickter als ältere Menschen und die haben dadurch natürlich, weil es ständig trainiert wird, auch wesentlich größere Vernetzung im Gehirn in diesem Bereich. Ob das jetzt sinnvoll ist, ist die zweite Frage. Ältere Menschen haben andere Bereiche, zum Beispiel Kreativität, eigene Gedanken beispielsweise, Abstraktionsvermögen, die sind dann auch stärker vernetzt, weil sie sich eben nicht so abhängig machen von diesen Vorgaben der Intelligenz, der künstlichen.
Oder eben Kopfrechnen. Das haben die Alten, glaube ich, ein bisschen besser drauf als die Jungen. Aber gut, also was ist hier passiert? Es gibt eine Forscherin, die mit ihren Kollegen in Amerika 300 amerikanische Erwachsene befragt hat über die Plattform Mechanical Turk. Und da hat man gemessen die kognitiven Fähigkeiten der Teilnehmer mit einem Test, bei dem es um die genaue Zuordnung von Wörtern zu Bildern geht. Und hier heißt es, andere Studien haben gezeigt, dass die Ergebnisse eines solchen Tests eng mit den Ergebnissen von umfassenden Intelligenzquotiententests korrelieren. Und diese durchaus interessanten Ergebnisse der Studie zeigen also, dass es eine durchaus vorhandene Korrelation zwischen kognitiven Fähigkeiten und der Befürwortung der Redefreiheit, wahrscheinlich ist damit auch Meinungsfreiheit gemeint, und eben eine mäßige Korrelation zwischen kognitiven Fähigkeiten und der Sorge um politische Korrektheit. Also mit anderen Worten, je mehr kognitive Fähigkeiten ein Mensch aufweist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass er woke ist.
Gut, die Situation ist natürlich die, ich kenne sehr viele Menschen, die zum Beispiel nicht das Talent haben, ganz viel und ausführlich so zu reden. Das sind ja auch Talente, die man hat und sind trotzdem hochintelligent. Also auch das muss man mal ganz klar sagen. Aber worum es hier geht, ist tatsächlich die freie kreative Möglichkeit, Antworten zu finden und dabei auch politische Korrektheiten, rote Linien zu übertreten, die man sich eben nicht geben lassen will. Weil wir bewegen uns ja in einer Zeit von lauter Fettnäpfchen. Das, was vor 20 Jahren als Humor gewertet wäre, wäre heute der klare Rausschmiss aus einem Unternehmen, weil es eben halt gegen bestimmte Zensuren verstößt. Das ist ja das Hauptproblem, was wir eigentlich haben. Und ich glaube, dass eine große Masse von Menschen, es gibt ja das Pareto-Prinzip, 80-20. 80% der Menschen sind eigentlich mehr oder weniger Mitläufer, 20% sind andere. Und ich möchte vielleicht das mal so schreiben, hier Gustave Le Bon, der hat das mal irgendwann so dargestellt und das kann man hier sehr gut ableiten. Der Graben des öffentlichen Diskurses verläuft schon lange nicht mehr zwischen Linken und Rechten, er verläuft zwischen Menschen, die sich der staatlichen Propaganda komatös hingeben und denjenigen, die dagegen immun zu sein scheinen. Und das sind offenbar diejenigen, die frei denken können.
Ja, und es ist eine ganz schöne Frage, die hier zum Schluss gestellt wird in diesem Artikel. Da heißt es, es stellt sich angesichts solcher Studienergebnisse die Frage, wie gerade diese Bevölkerungsgruppe der politisch Korrekten, also die offenbar dann nicht so einen hohen Intelligenzquotienten haben, einen so großen gesellschaftlichen und politischen Einfluss erhalten konnte, wenn diese Menschen tendenziell geringere kognitive Fähigkeiten aufzuweisen scheinen als jene, denen das Recht auf freie Meinungsäußerung wichtig ist.
Na, das sind zwei Faktoren. Das stimmt, das ist so. Also ich glaube auch einfach, dass viele auch ungebildete Menschen, also nehmen wir mal als Beispiel Frau Baerbock, sie ist ungebildet aus meiner Sicht, wenn sie tatsächlich sagt, in einer vermeintlich freien Rede, wenn sich Putin um 360 Grad wendet, dann würden bestimmte Verhandlungen auf dem Friedenswege wieder möglich sein. Und das ist ja keine Frage von Versprechen und auch keine Frage von mangelnder Kreativität, sondern schlichtweg von Unfähigkeit und Ungebildetheit. Offenbar ist da selbst der Grundschulunterricht geschwänzt worden. Und wenn das jetzt klingt nach Bashing, das ist kein Bashing. Sie vertritt die Bundesrepublik Deutschland. Und wenn dann solche Gurken eingesetzt werden, es tut mir leid, dann wird einem wirklich komisch.
So, da möchte ich jetzt sofort wieder einschreiten. Also die deutsche Außenminister als Gurke zu bezeichnen, Andreas, das ist wirklich, das fällt unter reine Meinungsäußerung deiner Person.
Ich nehme es zurück und behaupte das Gegenteil. Es tut mir leid.
Aber komm jetzt nicht mit Tomaten.
Nein.
Ja, ich habe gestern ein Vorgespräch geführt mit dem freien Journalisten Gerhard Wisniewski. Der wird ja auch bei uns im Kongress dabei sein. Er hat ein Buch wieder mal zum 16. Mal sein Jahrbuch rausgebracht, verheimlicht, verhüllt, vergessen oder so ähnlich. Und sorry, wir stellen das so oft ein, aber ich habe mich gestern so viel damit beschäftigt, dass meine kognitiven Fähigkeiten nicht mehr ausreichen, um diesen Titel gerade mal ordentlich daher zu sagen. Aber was spannend ist, Gerhard Wisniewski hat sich befasst mit der Kindheit von Annalena Baerbock. Der hat Forschungen angestellt, das ist ja wirklich sein Metier. Er legt den Finger in die Wunde und er bohrt und bohrt und er findet auch immer wieder Dinge, die auch uns hier so ein bisschen durch die Lappen gehen. Und das wird spannend, was er da zu sagen haben wird. Ich werde natürlich nichts vorwegnehmen.
Also es würde mich jetzt echt interessieren, weil ja Baerbock ja eins meiner Lieblingsthemen ist im Moment.
Ja, ich weiß. Vor allem im Zusammenhang mit Gemüse, mit gesundem.
Mit gesundem Gemüse und mit freier Rede, genau.
So, das hätten wir jetzt auch. Themenwechsel. Wir haben vor ein paar Monaten das einmal kurz angesprochen, aber nur ganz kurz, weil wir noch gar nicht genau wussten, kommt das wirklich oder ist das wiederum nur eine böse, böse Verschwörungstheorie? Nein, es ist keine, es wird auch wieder Realität. Die EU in Brüssel, also das große Krakenmonster, das ja ganz viele Verordnungen erlässt, nicht nur Sanktionen gegen andere Länder, sondern Verordnungen gegen die eigenen Bürger. Und da ist jetzt mal wieder ein Riesen-Coup gelungen, denn ihr Lieben, wenn ihr schöne große Flatscreens an der Wand habt, dann könntet ihr schon bald die Dinger abschrauben müssen, weil sie verboten werden in der EU und vielleicht sogar schon ab dem 1. März. Das geht hier aus einer Information hervor. Wo haben wir die her? Von Karlsruhe Insider. Und zwar Es dürfte Millionen von Fernsehern betreffen, die ab dem 1. März verboten werden durch die neue Verordnung der Europäischen Union. Es gibt also, was jetzt auf diese Geräte zukommt, eine Ökodesign-Verordnung. Und diese Ökodesign-Verordnung, die ist nicht alleine, sondern es gibt auch noch die Energieeffizienzrichtlinie. Beide regeln den Stromverbrauch in der EU. Und die Energieeffizienzrichtlinie klassifiziert Elektrogeräte und zeigt dem Verbraucher, wie sparsam oder eben nicht sparsam ein elektronisches Gerät ist. Die Ökodesign-Verordnung kümmert sich ebenfalls um Energieverbrauch. Wenn ein Produkt nicht den ökologischen Maßstäben der EU genügt, wird es verboten von der Ökodesign-Verordnung. Die existiert zwar schon seit 2005, aber sie wird immer wieder aufgefrischt, was bedeutet, dass stets neue Geräte Gefahr laufen, auf diese verbotene Liste zu kommen. Und ab dem 1. März, das sind gerade noch mal 7 Tage, da sind die Fernseher an der Reihe. Da ist nämlich jetzt von der EU ein Stromverbrauch festgesetzt worden, den diese großen Modelle deutlich überschreiten. Zwar taten sie das bisher nicht, aber weil ab dem 1. März sehr viel schärfere Regeln gelten, dann doch.
Ja, es ist irgendwie schon wieder so eine Überschrift, die dahinter steht, wo man wirklich sagt, naja, gleich werden sie uns erklären, dass es ökologisch günstiger ist, weniger Strom verbraucht und auch weniger Rohstoffe verbraucht, wenn jetzt also die intakten Fernseher alle weggeschmissen werden und dafür neue gebaut werden. Denn die Leute wollen ja wieder ihren neuen Fernseher haben. Sie müssen ja informiert werden über die Öffentlich-Rechtlichen, alleine schon, was draußen in der Welt passiert. Und vor allem die gesamte Unterhaltung, die ja die Menschen auch unten hält. Daher kommt der Begriff Unterhaltung. Also all diese Dinge sind natürlich gefragt. Mit anderen Worten, jetzt wird man uns vorrechnen, dass es also ökologisch günstiger ist, intakte Fernseher wegzuschmeißen und neue zu produzieren insgesamt, als dass man die alten jetzt auslaufen lässt und dann irgendwann einen neuen ransetzt, der dann günstigere Werte hat.
Ja, ich kann das aufschlüsseln, wie das hier dargestellt wird. Also, ob ein Gerät zu viel Strom verbraucht, errechnen die Experten mit einer ziemlich komplizierten Formel, die uns jetzt im Detail nicht interessiert. Fakt ist aber, dass es sich bei den künftig verbotenen Modellen nicht etwa um alte Röhrengeräte handelt. Da hätte man sich ja denken können, dass das Energiefresser sind. Na, hein. Die EU droht jetzt, fabrikneue Fernsehgeräte aus dem Verkehr zu ziehen. Von der Regelung betroffen sind die frischen Bildschirme, die mit 8K-Auflösung kommen. Eigentlich ein optischer Traum, heißt es hier, aber schon wieder ausgeträumt, zumindest in der EU. Und auch die größeren OLED-Fernseher, auch die sind von dem Verbot betroffen, wenn die genannten Geräte sich nicht etwas einfallen lassen, wie sie weniger Energie verbrauchen können, dann müssen sie vom Markt.
Na gut, also wir nehmen das alles mal so hin. Ich weiß gar nicht, was ein OLED-Fernseher ist. Nun sehen wir keinen Fern, insofern können wir da relativ wenig zu sagen. Aber es ist schon wieder so ein Schildbürgerstreich, um die Leute mit irgendwelchen Dingen abzulenken, anstatt die tatsächlichen Probleme anzugehen, zum Beispiel Vergiftung der Umwelt, zum Beispiel Zerstörung der Natur, zum Beispiel CO2-Reduktion, die das Pflanzenwachstum reduziert und so weiter. Das sind ja alles im Prinzip Fakten, die eine Riesenrolle spielen würden. Aber so kann man wunderbar ablenken. Und Fernseher ist natürlich so ein bisschen des Deutschen auch liebstes Kind, was früher mal das Auto war zu meiner Zeit. Und insofern passt das alles ins Bild.
Und außerdem wohnst du gar nicht in der EU, also bist du nicht mal betroffen, weil hier dürftest du weiter gucken. Und natürlich haben wir hier auch ein Flatscreen. Aber natürlich ist das hier alles ganz anders. Also, ich habe mal nachgeschaut, Andreas. OLED heißt organische Leuchtdiode. Und die OLED-Technik wird für Bildschirme in Smartphones, Tablet-Computern wie auch in größerflächigen Fernsehern und Computermonitoren eingesetzt. Und dabei kommen hier ausschließlich, das wird dich besonders interessieren, AMOLED-Displays zum Einsatz, da PMOLED-Displays aufgrund ihrer Bauweise auf kleine Bildschirmgrößen beschränkt sind. Bist du zufrieden?
Ja, ich bin zufrieden und ich nehme das auch nur noch hin. Ich bin froh, dass wir da an der Kante wirklich hier in einer anderen Welt leben. Aber nichtsdestotrotz Nichtsdestotrotz, Europa ist uns ja sehr nah. Und wenn man heute ja sieht, in welcher Ebene das Ganze abläuft, also wenn ich heute in Europa zugeben würde, dass ich ein V8-Fahrzeug fahre mit 5,7 Liter Hubraum, den man allerdings auch braucht, um einen schweren Anhänger mit einem Traktor hinten drauf zu transportieren, dann würde man wahrscheinlich schon als Terrorist in Europa bezeichnet werden.
Du guckst aber, glaube ich, in letzter Zeit zu oft Der letzte Bulle.
Ja, es ist ja so eine coole Sendung. Der letzte Bulle mit Henning Baumeister, glaube ich. Ein brillanter Schauspieler. Und der erinnert mich an meine gute alte Zeit, die natürlich nicht wirklich gut war. Das wissen wir alle. Aber es ist wirklich schon spannend. Das stimmt.
Und den schaut er auch noch auf einem riesigen Flatscreen.
Riesiger Flatscreen, genau.
So, das hätten wir auch. Ihr merkt, wir sind in Wochenendlaune. Ja. Denn bei all dem Wahnsinn, den man da an Nachrichten präsentiert bekommt, muss man einen Ausgleich schaffen. Und der ist einfach, wir freuen uns aufs Wochenende. Ne?
Definitiv, das wird doch wirklich Zeit. Die Woche ist doch immer aktiv.
Ja, wir auch. Also, nächste Meldung. Wir hatten neulich schon einmal, das ist ein paar Monate her, die Meldung, dass das riesengroße Chemieunternehmen BASF die Produktionskapazitäten in seinem Stammsitz ziemlich stilllegen will. Es gibt morgen dazu ein Video, was das für Europa und Deutschland bedeutet. Nämlich vor allem geht es um die Ammoniakproduktion, die wiederum wichtig ist für Dünger. Und da schließt sich der Kreis wieder, denn wir berichten ja auch seit Zeiten jetzt schon über die Lebensmittelverknappung an allen Ecken und Enden, ob da Züge entgleisen und die ganzen Anbauflächen verseuchen, ob Millionen von Hühnern gekeult werden wegen einer angeblichen Vogelgrippe, es gibt keine Eier mehr, ob eben auch in Spanien oder Marokko oder Tunesien Gemüseanbaugebiete überschwemmt sind oder es war zu kalt. Also alles dreht sich jetzt um das Thema Lebensmittelproduktion für die ganze Welt und deren Einschränkungen. Anders kann man das ja gar nicht sehen, mal abgesehen von diesen vielen Auslistungen, die jetzt stattfinden, wegen Streitereien zwischen den Produzenten und den großen Supermarktketten und so weiter. Andreas, so viele Gründe. Und nun wird aus diesem wirklichen Albtraum Realität. Also Herr Brudermüller vom BASF hat bestätigt, man bricht die Zelte ab in Deutschland und geht nach China.
Ja, es ist wirklich, wirklich unfassbar, denn es ist ja so, dass wir ja noch im Oktober letzten Jahres darüber groß berichtet hatten, über die Situation, denn diese Firma BASF, das ist quasi ein geschlossenes System in sich auf 10 Quadratkilometer großem Fabrikgelände in Ludwigshafen, wo also wirklich die Quellen zusammenlaufen, wo also wirklich das ist ein Herzstück im Prinzip für die europäische Entwicklung und auch für die Menschen, für die Nahrung, für die Düngemittel und so weiter und so fort. Und wir sehen hier im Prinzip ein Zerreißen und ein Aufspalten auch der gesamten Betriebe. Und das passt natürlich hervorragend ins Bild. Mit anderen Worten, die Nahrungsmittel, wie du gerade richtig sagst, werden immer massiver reduziert. Das sehen wir ja durch diese vielen hybriden Arten der Kriegsführung. Das ist auch diese ganze Klimaschutzdebatte, die genau dasselbe ja produziert. Und dann läuft es darauf hinaus. Also es ist schon atemberaubend.
Ich denke immer wieder darüber nach, wir führen ja vor jeder Mahlzeit sprechen wir ein Gebet, ein Tischgebet und danken dafür. Und zwar wird es nicht einfach als Lippenbekenntnis heruntergeleiert, sondern durchempfunden. Also diese Dankbarkeit, dass etwas auf dem Tisch steht, dass wir essen dürfen, dass wir satt werden dürfen, ist aus meiner Sicht, Andreas, auch für jetzt künftige Zeiten eine ganz wichtige Vorbereitung, dass man schätzen lernt, dass wir noch zu essen haben.
Es ist keine Selbstverständlichkeit, zu essen zu haben. Viele Menschen, das sind immerhin mehr als die Hälfte der Menschheit auf dieser Erde, die das wissen, die Mangelernährung haben, selbst wenn sie gerade noch so überleben. Und das haben wir ja nicht. Wir kommen ja aus einer Situation der Völlerei. Ja? Und dieser Überfluss, den wir hatten, der wird jetzt immer weniger. Das war ja damals auch überflüssig, wenn man es genau. Überfluss und überflüssig sind ja zwei verschiedene Faktoren. Und dieses Dankgebet ist ein wirklich ganz wichtiger Bereich. Selbst wenn wir in ein Restaurant gehen und so weiter, halten wir kurz inne und jeder betet dann für sich ganz leise. Aber das ist unglaublich wichtig, denn ich glaube, wir haben alle verlernt, uns vorstellen zu können, auch wenn wir schon viele Inkarnationen wahrscheinlich mit Hunger erlebt haben, was es bedeutet, Hunger zu haben. Hunger tut wirklich weh.
Wir hatten vor einiger Zeit ein Video, das war im November eingestellt aus unserer US-Redaktion, wo zwei amerikanische freie Journalisten sich darüber ausgetauscht haben, was es bedeuten würde für Europa und übrigens für die Welt, wenn BASF die Produktion von Ammoniak aus Deutschland abzieht. Und Teile aus diesem Video werden morgen in diesem Beitrag enthalten sein. Schaut euch das ruhig mal an, denn die Hintergründe, die werden wir natürlich im Mainstream hier auch eher nicht so ausführlich erfahren dürfen. Es ist der Mike Adams, der freie Journalist, der sich mit Michael John unterhalten hatte. Und Michael John, ein amerikanischer Journalist, der aber viele Jahre in Europa in verschiedenen Ländern gelebt hat und vor allem BASF, das ganze riesengroße Gelände, wohl sehr gut kennen muss, der sagt, die stellen eben nicht nur Dünger her, sie stellen aber Tausende von Chemikalien her. Sie haben verschiedene Fabriken auf der ganzen Welt. Und das hier aber in Ludwigshafen, das ist die Kernfabrik, die ursprünglichste. Die ist 10 Quadratkilometer groß und die Prozesse der einzelnen Produktionsstätten, die sind alle miteinander verbunden.
Ja, es ist also quasi wie ein Organismus. Also das ist wie ein lebender Organismus sogar in gewissem Sinne. Weil man kann es nicht einfach abschalten. Das heißt, die Zuliefererbetriebe zum Beispiel sind auf dem eigenen Gelände, nicht von extern. Und das bedeutet, dass dieses geschlossene System natürlich funktioniert. Und wenn dieses Ungetüm, dieses Riesenobjekt der BASF einmal abgeschaltet ist, dann ist es nicht so, als ob man einen Knopf drücken und es wieder anmachen kann. Wenn man es wieder in Betrieb nehmen kann, beziehungsweise dann möchte man das, dann wäre ein Riesenprozess nötig, der Unmengen an Geld kosten würde. Und wahrscheinlich gäbe es chemische Lecks und Explosionen und alles Mögliche. Die meisten Menschen können sich die Komplexität nämlich überhaupt nicht vorstellen. Wenn wir das Ding ausschalten, dann ist es quasi so, als würde man die Anlage zerstören und sie müsste dann bei einer Anschaltung neu aufgebaut werden. Und das ist dauerhaft. Und das sind die entscheidenden Punkte, dass die Menschen sich überhaupt nicht vorstellen können, was für eine Dimension ja eigentlich eine Rolle spielt.
Ja, vor allem ist das, du hast es jetzt gerade ausgeführt, ein dauerhafter Prozess, wenn man einmal diesen Konzern zerschlägt und Teile davon nach China auslagert. Aber Andreas, wir sehen, dass der Westen gerade mehr und mehr mit China in Dissens kommt, ja, in eine Art Krieg. USA beispielsweise haben ja China schon den Handelskrieg angesagt. Herr Habeck unterstützt das auch. Was passiert denn, wenn jetzt die Chemiefabrik BASF in China angesiedelt wird und eventuell verstaatlicht wird?
Das wäre natürlich die Problematik, die wirklich im Raum steht. Denn wir wissen, dass auch die Spaltung der Macht in China sehr groß ist. Die Geopolitiker und die Ökonomen, die sind da sehr gegensätzlich. Und man muss damit rechnen, dass Xi, der ja schon öfter seine Macht demonstriert hat, ohne weiteres in der Lage ist, Schlüsselfabrikationen aus Europa, die in China produzieren, zu verstaatlichen und damit zum Volksvermögen umwandeln. Und da ja sowieso mittlerweile sogar auch von USA mit Kriegen gegenüber China gedroht wird und permanent auch mehr oder weniger diese Kriegstrommel getrommelt wird, dann wundert einen das überhaupt, dass BASF-Manager so etwas machen. Es sei denn, dass sie in irgendeiner Form da Spieler sind des ganzen Spieles. Man kann es ja hier nur vermuten im Rahmen einer Verschwörungstheorie.
Naja, also der Fokus hat ja einen Artikel veröffentlicht und in diesem kommt auch der CEO von BASF, Herr Brudermüller, zu Wort. Und der kritisiert neben einigen deutschen Politikern in diesem Zusammenhang eben auch die Europäische Union. Er sagt, deren Green Deal überschütte die Chemieindustrie mit einer Flut an Regularien und zusätzlichen Belastungen. Und er sagt wörtlich, die Wettbewerbsfähigkeit der Region Europa leide zunehmend unter Überregulierung. All dies habe bereits über viele Jahre das Marktwachstum in Europa im Vergleich zu anderen Regionen gebremst. Und also weltweit, so hat BASF angekündigt, sollen rund 2600 Stellen gestrichen werden, der allergrößte Teil davon in Deutschland.
Naja, das ist das eine natürlich, was wieder dazukommt. Das passt ja auch ins Bild, dieser Abbau von Arbeitskräften, genau wie der Abbau im Prinzip der Industrie. Und das ist übrigens auch der Grund, warum zum Beispiel China im letzten Jahr die Investitionen in Deutschland zum Beispiel reduziert hat, um, zuhören, 2/3. Das heißt also, die Investitionen, die jährlich mit Dollarnoten, die die Chinesen ja haben zur Verfügung, die sie ausgeben müssen, weil sie Angst haben, nämlich vor dem großen Finanzcrash, der steht bevor. Das bedeutet ja, dass die gesamten Geldmengen dann entwertet werden würden. Selbst dieses wertlose Dollargeld, was die Chinesen haben, wird nicht mehr eingesetzt für den Wirtschaftsstandort Deutschland und ist um 2/3 zusammengebrochen, die Investitionen. Das ist auch ein ganz wichtiges Datum hier im Zusammenhang. Und aus diesem Grunde werden jetzt die Filetstücke der noch produzierenden guten Unternehmen, der gesunden Unternehmen momentan auch abgezogen und gehen nach China oder nach USA. Und da fragt man, gibt es da noch irgendwie eine zusammenhängende Absprache im Hintergrund?
Ja, das sind natürlich wieder Verschwörungsgedanken, aber diese ganzen Verschwörungsgedanken konkretisieren sich immer schneller und deswegen können wir vielleicht schon bald ganz konkret über diese Dinge sprechen. Ja, heute ist ja Jahrestag, Andreas. Letztes Jahr am 24. Februar heißt es offiziell, ging der Krieg in der Ukraine los. Andere sagen, der geht schon 9 Jahre. Und jetzt treffen gerade die Finanzminister der führenden G20, also der führenden Industrie- und Schwellenländer, zusammen und ringen um die Verurteilung von Russlands Krieg in der Ukraine. Das Ganze findet statt in Indien. Dort brütet man über einem Abschlussdokument, berichtet der Spiegel. Deutschland und Frankreich haben heute klargemacht, dass sie keine Formulierung dulden wollten, die hinter der Aussage der Staats- und Regierungschefs beim Gipfel 2022 auf Bali zurückbleibe. Dort hatten nämlich die G20 im November den russischen Krieg klar benannt und formuliert. Die meisten Mitglieder verurteilten den Krieg in der Ukraine aufs Schärfste. Indien, das aktuell die Präsidentschaft der G20-Gruppe innehat, will in dem Konflikt aber neutral bleiben und auch eine Debatte über zusätzliche Sanktionen gegen Russland vermeiden. Dem Vernehmen nach war das Wort Krieg im Entwurf der Abschlusserklärung heute zunächst nicht vorgesehen.
Naja, Indien ist so groß und ein so großer Player, also quasi eine Art Weltmacht mittlerweile auch geworden, die ja nun fast über genauso viele Menschen alleine verfügt, wie das auch China tut, dass sie sich leisten können, da eine eigene Meinung zu haben und sie auch zu benennen, indem sie sagen, wir halten uns da schlicht und ergreifend raus. Andere Länder, die vielen, die zugestimmt haben, jetzt zum Beispiel bei der UN-Vollversammlung, das sind natürlich Länder, die in ständigen Abhängigkeiten vom Westsystem sind. Die sind natürlich gezwungen, auch so zu votieren, weil sie wissen, dass es eh nur eine mehr oder weniger ein Votum, was für die Presse vor allem gemacht wird, dass man sagen kann, guck mal, die sind alle gegen Russland. In Wirklichkeit weiß man natürlich, dass es so nicht ist. Aber wer will sich dann schon mehr oder weniger seine eigene Ökonomie zerstören lassen, die restliche, die noch da ist, wenn sofort die Bedrohung im Hintergrund steht? Also ich sehe das alles ein bisschen entspannter.
Das waren übrigens die G20, die da jetzt über den Begriff Krieg brüten. Aber es ist gar nicht so weit entfernt, was du gesagt hast. Die UNO-Vollversammlung, die ist ja auch gerade dabei zu urteilen. Also da heißt es, dass man Russlands Rückzug aus der Ukraine fordert. Und die UNO-Vollversammlung hat eine Resolution angenommen, die eben den russischen Krieg gegen die Ukraine verurteilt, so heißt es hier in einer Meldung des Spiegel. Und man dringt auf ein Ende der Kämpfe. Jetzt kommen große Zahlen. 141 der 193 Mitgliedstaaten stimmten dafür. Es gab 32 Enthaltungen und 7 Nein-Stimmen. Wer sind die 7 Nein-Stimmen? Russland, Belarus, Syrien, Nicaragua, Eritrea, Mali und Nordkorea. Die haben abgelehnt. Bei den Enthaltungen sind natürlich viele Länder dabei, da kommen wir gleich noch. Und man versucht jetzt vor allem angesichts der Tatsache, dass ja wie bei den vorangegangenen Abstimmungen auch diesmal sich wieder China und Indien enthalten haben, in denen zusammen schon fast 3 Milliarden Menschen leben und Südafrika und Iran, die sich auch enthalten hatten.
Also man muss wissen, dass die UN als Weltorganisation bezeichnet wird, eigentlich aber eine US-Organisation ist. Das muss man ganz klar sagen. Sie ist ja im Prinzip nach dem Zweiten Weltkrieg ins Leben gerufen worden, um diese neue wertebasierte Ordnung, die US-Hegemonialmacht mehr oder weniger zu manifestieren. Das war ja dann zeitgleich quasi mit Bretton Woods, mit dem Finanzgeldabkommen und so weiter. Und aus diesem Grunde sind natürlich alle die Staaten, die in dieser UN sind, mehr oder weniger auch immer noch ein bisschen von der USA im Prinzip beeinflusst, und zwar ziemlich stark. Und damit sind diese Ergebnisse, ich hatte das vorhin mit den G20 da wirklich durcheinander gebracht gerade, aber sind die ganz logisch, diese entsprechenden Abstimmungen. Also ich werte da keine große Energie rein. Das ist vor allem eben halt, dass die Presse große Überschriften hat. Guck mal, die haben sich alle gegen Russland gestellt. Also das ist mir alles ein bisschen zu durchschaubar.
Naja, wir sprechen ja oft darüber, dass das Gleichgewicht dieser Welt eben nicht austariert wird vom Westen, sondern dass es da große, mächtige Kräfte gibt, die eben ja ringen miteinander. Andreas, wir kommen gleich zu einem ganz wichtigen Thema, nämlich dass China und das Außenministerium jetzt auch richtige Einordnungen vorgenommen hat, wie Aktionen aus den USA in Bezug auf die ganze Welt einzuwerten sind. Aber ich möchte vorher, bevor wir zu diesem hochspannenden Thema kommen, noch was Aktuelles besprechen, denn das ist ja vielleicht auch nicht so ganz uninteressant. Und darüber berichtet auch der Spiegel, dass nämlich Russland offenbar mit China über die Lieferung von Kamikaze-Drohnen verhandelt. Ja, die kognitiven Fähigkeiten.
Kamikazen, das waren damals die Piloten im Krieg, die Japaner, die sich haben quasi mit ihren Sturzkampfflugzeugen quasi in den Tod gebracht haben, um möglichst viel Schaden zu verursachen. Das sind Kamikaze. Das kennen wir aus dem Japanischen.
Ja, kannte ich eigentlich auch, aber das war hier so dämlich getrennt, dass ich hier kurz gestolpert bin. Ja, also es heißt, dass da was im Gange ist und dass da Waffenlieferungen drohen. Nach Spiegelinformationen werden diese Drohnen vom chinesischen Staat, der wiederum diese Import-Export-Firmen kontrolliert, über die Vereinigten Arabischen Emirate an russische Streitkräfte geliefert. Nach Angaben von Personen, die mit der Analyse der Geschäfte vertraut sind, verwenden russische Einheiten die Drohnen tatsächlich zur Aufklärung an der ukrainischen Front. Der Spiegel hat jetzt auch wieder so eine Bemerkung, Andreas. Nach Angaben von Personen, die mit der Analyse der Geschäfte vertraut sind. Nicht Ross und Reiter genannt, sondern, was ja Seymour Hersh vorgeworfen wird, vertrauliche Quellen nennen.
Ja, genau. Hersh darf also quasi nicht mit vertraulichen Quellen arbeiten, die Namen dann nicht nennen, aber eben halt dafür eine strukturierte, logische Struktur aufzubauen, mit Indizien, mit Beweisen, die er wirklich ganz sauber zusammenträgt, eventuell auch mit Fehlern drin. Alles keine Frage. Aber der Spiegel, der kann das halt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, alles, was ich im Spiegel sehe, das teile ich erstmal durch 5 und dann denke ich nochmal in Ruhe drüber nach, was da überhaupt dran ist. Das ist leider so geworden.
Okay, ich komme aber wieder auf das Thema jetzt zurück. Ich wollte eigentlich gar nicht jetzt den Spiegel unbedingt bashen, sondern auf dieses Thema, obwohl, ja, kann man ruhig berechtigterweise immer wieder machen. Andreas, aber dieses Thema hier, nämlich liefern die Chinesen jetzt Waffen an die Russen? Also das chinesische Außenministerium hat das dementiert, ohne auf die konkreten Vorwürfe einzugehen. Das meldet der Spiegel auch. Und hier wird zitiert ein Ministeriumssprecher, der sagt, es ist eine bekannte Tatsache, dass NATO-Staaten einschließlich der USA die größte Waffenquelle für das Schlachtfeld in der Ukraine sind. Aber sie behaupten immer wieder, dass China möglicherweise Waffen an Russland liefert. Dies ist ein bekannter Trick, der kurz nach Ausbruch der Ukraine-Krise angewendet und offenbart wurde. Und dann kommt gleich noch einer hinterher, also aus der chinesischen Botschaft Richtung Berlin. Wir fordern die NATO auf, grundlose Spekulationen und Verleumdungen gegen China in der Ukraine-Frage einzustellen.
Naja, also ich finde das auch gar nicht weiter dramatisch, ob China jetzt diese Kamikaze-Drohnen nun schickt oder nicht. Weil, wie gesagt, die USA machen es ja genauso. Und wir sehen tatsächlich, die meisten Waffen, die genutzt werden, sind offenbar aus US- oder aus Westproduktionen. Und hier wird auch wieder diese Doppelmoral fällig. Aber ich glaube, irgendjemand hat das gesagt, ich glaube, die Frau Neubauer, lieber eine Doppelmoral als gar keine Moral. Das ist also der Intelligenzquotient eben halt der links ausgerichteten Politik.
Ja, und es gibt auch noch eine aktuelle Meldung, dass China ein 12-Punkte-Papier vorgelegt hat, wo ein Waffenstillstand in der Ukraine gefordert wird. Und in diesem von allen Seiten mit Spannung erwarteten 12-Punkte-Papier, das vom Außenministerium in Peking veröffentlicht wurde, wird eine sofortige Wiederaufnahme von Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland gefordert. Es heißt wörtlich in diesem Positionspapier: Dialog und Verhandlungen sind die einzig machbare Lösung für die Ukraine-Krise. Und die Bemühungen Chinas, sich mit Vorschlägen stärker einzubringen, die waren allerdings vorher mit Skepsis betrachtet worden, da China diesen Krieg, den Angriffskrieg, wie es ja immer heißt, von russischer Seite bis heute nicht verurteilt hat.
Nein, wir dürfen eines nicht vergessen. Das ist ja auch schwierig. Es gibt ja nur zwei Jahrestage. Heute ist der erste Jahrestag des Krieges aus westlicher Sicht. Vor 4 Tagen war der 9. Jahrestag aus russischer Sicht. Und wenn man sich das Ganze mal in Ruhe anguckt und versucht, nicht geschichtsresistent und auf einem Auge blind mehr oder weniger die Dinge propagandamäßig zu verfolgen, sondern historisch mal zu analysieren. Also da gibt es zum Beispiel Daniele Ganser, der hervorragende Aussagen macht. Die findet man sogar noch auf YouTube, aber es gibt ja nicht so wahnsinnig viele, die wirklich an der Wahrheit interessiert sind, sondern man hat ja heute mehr Angst vor der Friedensbewegung, siehe Wagenknecht und so weiter, als beispielsweise vor den Kriegstreibern. Also es hat sich ja komplett verkehrt.
Ja, und in diesem Beitrag, der ist von der FAZ veröffentlicht worden, da heißt es weiter, also hier wird das Dokument zitiert: Alle Parteien sollten Russland und die Ukraine unterstützen, in die gleiche Richtung zu arbeiten und letztendlich einen umfassenden Waffenstillstand zu erreichen. Konflikt und Krieg dienen niemandem. Alle Parteien müssen rational bleiben, Zurückhaltung üben und vermeiden, die Flammen anzufachen und verhindern, dass sich die Krise weiter verschlechtert oder sogar außer Kontrolle gerät. Und China fordert auch, dass die Grundsätze der Vereinten Nationen streng beachtet werden müssten. Auch als ersten Punkt nennen sie in diesem Positionspapier wörtlich die Souveränität, Unabhängigkeit und territoriale Integrität aller Länder muss wirksam aufrechterhalten bleiben. Andreas, das sind ja Töne, ich meine, das könnte auch von Wagenknecht und Schwarzer kommen, wobei die verurteilen ja Russland richtig, schon mal per se vorher, jedenfalls Frau Wagenknecht, während hier man davon spricht, dass alle Interessen beider Länder berücksichtigt werden müssen. Und das könnte ja wirklich die Grundlage für Friedensverhandlungen sein.
Eigentlich ja. Also nur muss ich dazu sagen, dass Frau Wagenknecht natürlich da auch spricht im Rahmen des Systems, um sich nicht selbst ins Auszuschießen, dass die Medien, also die Mainstream-Medien, nicht genügend Futter gegen sie bekommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mit Frau Wagenknechts Grundannahmen und auch mit ihren Aussagen, zum Beispiel AfD-Politiker zu verbieten, auch nicht zufrieden. Das ist eigentlich nur peinlich, so etwas zu sagen, so einzuknicken vor dieser Macht. Aber das muss jeder vor seinem eigenen Gewissen verantworten. Sollte es nach chinesischen Angaben zu einer solchen Verhandlungslösung kommen, ist die Frage, wer nimmt denn an diesen Verhandlungen überhaupt teil? Das kann ja quasi nur USA und Russland sein. Ukraine darf eigentlich nicht dabei sein, Frankreich darf nicht dabei sein, Deutschland darf nicht dabei sein, England darf nicht dabei sein. Warum? Weil sie ja schon sogar zugegeben haben, bei den Friedensverhandlungen im Rahmen dieses bereits 9 Jahre laufenden Krieges in der Vergangenheit, nämlich durch dieses Minsker Abkommen, mit gezinkten Karten gespielt zu haben. Das bedeutet ja, Russland muss sich ja jetzt einverstanden erklären und sagen, okay, wir sind an einer Friedensverhandlung auf diplomatischem Wege interessiert, aber natürlich nur mit den Partnern vermutlich, denen wir eventuell trauen können. Und da muss man ganz klar sagen, da haben die USA sich relativ wenig hinter der Hecke versteckt, denn die haben eigentlich immer ganz offen gegen Russland gekämpft und ganz offen auch gebasht in jeder Form, sodass da zumindest eine Klarheit in der Aussage ist. Also müsste ja diese Verhandlung laufen zwischen Russland und USA. Die eigentlichen, die in Europa sind, müssten ja ausgeschlossen bleiben, weil die haben ja ihr Vertrauen auch weitgehend verspielt. Man muss das mal sehen. Wie will man das machen?
Ja, und jetzt kommen wir zu diesem Beitrag, Andreas, der wirklich einigen Sprengstoff enthält, wenn man sich die Machtordnung bzw. die eventuell neue Weltmachtordnung näher betrachten möchte. Also jetzt gerade Ende Februar diesen Jahres hat das chinesische Außenministerium einen markanten Bericht veröffentlicht zur Einschätzung der US-Politik. Und dieser Bericht beschreibt einen Hegemoniemissbrauch der USA, und zwar im politischen, militärischen, wirtschaftlichen, finanziellen, technologischen und kulturellen Bereich, also praktisch ein Rundumschlag. In Anbetracht der jetzt ja wirklich nun angespannten, ernsten geopolitischen Weltlage sollten wir jetzt mal darüber sprechen, denn du hast auf der offiziellen Webseite des chinesischen Ministeriums für Auslandsangelegenheiten den Text dir näher angeschaut und dir da so ein paar Gedanken gemacht.
An dieser Stelle erst einmal einen Dank an den lieben Jan, der weiß, wen ich meine, der mir da sehr geholfen hat. Also man findet auf dieser Seite klare Worte. Die Vereinigten Staaten haben aus Sicht des chinesischen Außenministeriums ein hegemoniales Drehbuch entwickelt, um unter dem Deckmantel der Förderung von Demokratie, Freiheit und Menschenrechten sogenannte farbige Revolution zu inszenieren, regionale Streitigkeiten anzuzetteln und sogar direkt Kriege zu führen. Und die chinesische Außenpolitik, die schreibt aber auch deutlich, dass die USA Exportkontrollen missbraucht haben und einseitige Sanktionen ihren Partnern aufgezwungen haben. Sie wollen demnach eine regelbasierte internationale Ordnung durchsetzen, die ihren eigenen Interessen ausschließlich dient. Und das ist nicht wirklich neu, was wir jetzt gerade lesen da, aber auf den offiziellen Seiten des Außenministeriums von China empfinde ich diese klaren Standpunkte als eine ernste Qualität, finde ich zumindest.
Ja, vor allem, weil ja jetzt große Unruhe in der Machtverschiebung ist und ganz neue Formierungen mehr und mehr erkennbar werden. Und wir haben uns gestern schon mal darüber unterhalten hier in der Küche. Da steht ja geschrieben, wie im Jahr 1823 die Vereinigten Staaten die Monroe-Doktrin verkündet haben, aber sich selbst daran nicht gehalten haben. Und diese Monroe-Doktrin, die kommt ja auf den Namen eines ehemaligen US-Präsidenten zurück, aber was steht da drin?
Ja, wir hatten ja schon ab und zu mal drüber gesprochen, aber es ist immer wichtig, sich das wieder vor Augen zu führen. Der damalige Präsident James Monroe stellte damals eine irreversible Unabhängigkeit der Staaten auf dem amerikanischen Doppelkontinent von den europäischen Mächten fest. Das heißt also die Differenzierung von der alten Welt. Man legte also Wert darauf, USA war damals eben halt noch nicht besonders stark, dass jeder Staat auf der Erde souverän entscheiden können muss und sei er noch so klein und schwach.
Ja, und das ist natürlich eine tolle Sache, die, von der wir längst abgekommen sind, schon wenn wir uns Brüssel anschauen. Und dann stellt man ja bei einer historischen Betrachtung fest, dass sich hier die USA selbst, trotz des hehren Anspruchs der Entscheidungsfreiheit aller Länder, ins glatte Gegenteil entwickelt haben.
Ja, und das ist interessant, wie deutlich die Chinesen das auf ihrer offiziellen Seite schreiben. Also schon lange können wir ja ermitteln, dass die Politik der verschiedenen US-Regierungen zum Beispiel gegenüber Lateinamerika oder der Karibik von politischer Einmischung, militärischer Intervention und natürlich auch Umsturz der Regime geprägt ist. Also von der 61 Jahre währenden Feindseligkeit und Blockade Kubas bis hin zum Sturz der Allende-Regierung in Chile hat sich die US-Politik gegenüber dieser Region auf eine Maxime festgelegt. Wer sich unterwirft, wird Erfolg haben. Wer sich widersetzt, wird untergehen. Und brisant ist es, dass das Außenministerium in China genau diese Zusammenhänge hier ganz deutlich auch formuliert.
Es ist ja auch kein Geheimnis, dass zum Beispiel im Jahr 2003 der Beginn einer Reihe von diesen sogenannten farbigen Revolutionen startete. Da können wir denken an die Rosenrevolution in Georgien, die Orangene Revolution in der Ukraine oder die Tulpenrevolution in Kirgisistan. Und das US-Außenministerium hat offen zugegeben, eine zentrale Rolle bei diesen Regimewechseln gespielt zu haben. Spannend ist, dass sowas jetzt in den Fokus der Chinesen kommt.
Ja, das ist so. Aber im Rahmen einer diplomatisch sensiblen Angelegenheit verzichtet man gern normalerweise auf diese deutlichen Aussagen, die wir dort lesen können. Das macht das chinesische Außenministerium hier ganz klar. Sie widersprechen oder sie überschreiten eine gewisse rote Linie auch der Diplomatie in ihrer Aussprache. Stattdessen wird in dem aktuellen Bericht auf der Website des Ministeriums eine Menge völkerrechtliche Vergehen der USA detailliert aufgeführt, die wir hier aufgrund der Masse an Vorfällen jetzt gar nicht einzeln besprechen können. Da ging es auch um 2014, um den Maidan, wo plötzlich sich die Demonstranten und die Polizei der damaligen Regierung, die noch demokratisch gewählt war, gegenüberstanden und plötzlich durch Scharfschützen Polizisten erschossen wurden und Demonstranten erschossen wurden. Und diese Scharfschützen sind natürlich nicht sichtbar. Die verstecken sich. Wir kennen das auch aus Ägypten, dass man so gearbeitet hat. Und so haben die Polizisten natürlich gedacht, mein Kollege, der gerade erschossen wird, wurde erschossen von einem der Demonstranten. Und die Demonstranten haben gedacht, mein Mitdemonstrant, der gerade erschossen wurde, wurde erschossen durch die Polizei gegenüber. Und diese Dinge werden da so richtig sauber aufgearbeitet, um diesen Krieg regelrecht zu forcieren. Und allein die militärischen, widerrechtlichen Überfälle der USA auf souveräne Staaten würden Bücher füllen, wenn man sich alleine nur diese offizielle Website dort in China ansieht. Das ist schon eine extrem besondere Qualität hier.
Andreas, das, was du hier berichtest, das sind ja eigentlich Inhalte, über die man früher als Verschwörer gesprochen hat. Inzwischen gibt es genügend ganz ernsthafte Politologen, Journalisten, Historiker und so weiter, die genau das auch immer wieder betonen, dass die Einseitigkeit dieser Kriege aus den Vereinigten Staaten gegen andere Länder verwerflich sind. Ich finde auch, es ist etwas, was uns alle aufmerksam machen muss, wenn China auf dieser offiziellen Außenamtsseite so etwas bringt. Und die schauen ja offenbar auch genau hin, was die wirtschaftliche Hegemonie, also die Plünderung und Ausbeutung vieler Länder durch die USA betrifft. Das ist ja fast wie Kolonialisierung. Und wenn man jetzt schaut, also nach dem Zweiten Weltkrieg waren die USA federführend bei der Gründung des Bretton Woods-Systems, des IWF, der Weltbank, die zusammen mit dem Marshallplan das internationale Währungssystem rund um den US-Dollar gebildet hatten. Ihr habt ja in der Wissensmanufaktur das viele, viele Jahre als Thema gehabt.
Naja, und das fällt halt auf, und das hast du völlig richtig gesagt, das ist ein bisschen in einer Form besorgniserregend, und zwar in der konkreten Situation, in der wir uns befinden, was die Sicherheit der Welt anbelangt, wie klar hier auf der chinesischen Behördeseite die Anklagepunkte beim Namen genannt werden. Nehmen wir einen weiteren Part des Berichtes vom chinesischen Außenministerium, das das Monopol und die Unterdrückung anderer Länder durch die Vereinigten Staaten abhandelt. Das ist ja die Art der Kolonialisierung, die du gerade angesprochen hast. Da wird klar ausgesprochen, dass die USA bei den technologischen Entwicklungen, zum Beispiel auch in anderen Ländern, auch das ist eine Form von Kolonialismus, dass die dann Knüppel zwischen die Beine bekamen als vermeintliche Konkurrenten, nämlich um sie auszuschalten. Und in den ausführlichen Darstellungen werfen die Chinesen der US-Macht eine klare kriminelle Energie vor. Und in unseren kürzlich erschienenen Videos über den Untergang des Mittelstandes von der Wissensmanufaktur, da haben wir ja diese Machenschaften vom Prinzip her ebenfalls abgehandelt. Aber hier ist es auf einer offiziellen Seite eines staatlichen Ministeriums, nämlich China.
Naja, lass uns mal denken an WikiLeaks, an Julian Assange, wo es um das Abhören von Seiten der USA, Verbündeter und Partner ging, was ja weltweit für Empörung gesorgt hatte. Und die Überwachungsprogramme der USA wurden damit aufgedeckt. Und Julian Assange, der hat bekanntlich gesagt: Erwarten Sie nicht, dass eine globale Überwachungssupermacht mit Ehre oder Respekt handelt. Es gibt nur eine Regel. Es gibt keine Regeln.
Ja, und Assange wird also direkt auf der Seite quasi sogar zitiert. Auch das finde ich interessant im Ministerium. Also, und im fünften Abschnitt des chinesischen Außenministeriums geht es um die kulturelle Hegemonie. Auch die wird angesprochen, sprich der Verbreitung falscher Narrative der USA, der Vereinten Nationen, der Vereinigten Staaten. Die Vereinigten Staaten verankern also demnach amerikanische Werte in ihren Produkten, wie zum Beispiel den Filmen, auf die Filme, die man sehen kann in den Kinos oder Netflix und so weiter. Auf diese Weise wird ein kultureller und öffentlicher Meinungsraum geschaffen, in dem die amerikanische Kultur regiert und die kulturelle Hegemonie aufrechterhalten. Wir wissen ja sogar, dass selbst die CIA oft beratend damit hintersteht über die Hollywood-Produktionen. Das ist auch wichtig. Die Vereinigten Staaten nutzen dabei ihre kulturelle Vielfalt ziemlich geschickt aus, so beschreibt es das chinesische Ministerium, um verschiedene Ethnien anzusprechen. Wenn also Hollywood-Filme die Welt erobern, dann schreien sie ja quasi die mit ihnen verbundenen amerikanischen Werte hinaus.
Also was man hier erkennen kann, diese Außenamtsseite Chinas, die beschreibt eigentlich auch all die Programme, durch die wir jetzt schon seit Jahren durchgezogen werden, ob das Gender ist, Antirassismus, ob das die ganzen Diversitätsthemen sind und die Gleichstellungsthemen und so weiter und so fort. Und das ist ja übrigens auch etwas, wo Russland Hand in Hand ja offenbar thematisch und inhaltlich geht mit China im Gegensatz zu dem Westen. Und auch im Westen, das kann man einfach ja beobachten, gibt es bereits viele Leute, die überhaupt keine Lust mehr haben, damit zu machen. Wenn du dich erinnerst, wir haben, glaube ich, vor ein, zwei Jahren haben wir hier eine lange Liste veröffentlicht von Namen öffentlicher Personen aus den USA und aus aller Welt. Da waren New York Times-Journalisten dabei und von anderen großen Zeitungen, die gesagt haben, mit diesem ganzen Woke-Alarm machen wir nicht mehr mit. Es wird eine Gesellschaft in einem Maße verändert, wie wir das nicht mehr billigen können. Auch die Sprache, die verändert wird, dass man aus den Behördensprachgebräuchen das Wort Mutter und Vater rausstreicht, in Amerika wie auch in europäischen Ländern, und stattdessen Älter 1, Älter 2 oder Parent 1 und Parent 2. Sind ja alles so widersprüchliche Dinge, Andreas, dass man sogar sehr gut nachvollziehen kann als konservativ ausgerichteter Mensch, dass andere Länder, die noch selber denken, das nicht mitmachen wollen.
Ja, ich denke mal, viele Menschen werden das nicht mehr mitmachen, weil es verstößt ja auch gegen die innere Überzeugung, gegen das innere Bewusstsein, gegen die Intuition, weil man ja mit den Gesetzen der Natur sehr wohl noch verbunden ist. Und das ist eigentlich eine Idealsituation. Die letzten Mitläufer, die mehr oder weniger wie in einer Trance hinter diesen Propagandasystemen hinterherlaufen, dass hier ein Weckruf auftritt. Und dieser Weckruf, der wird immer größer. Und diese Gruppierung der Menschen, die sagen, halt, ich spiele nicht mehr mit, die wird immer stärker. Ich kenne keinen von den Erwachten, die sich wieder in den Tiefschlaf zurückbegeben wollen, sondern ich kenne nur Leute, die sagen, nein, ich will weiter bei der Wahrheit bleiben.
Ja, und andere auch mitnehmen dann. Das sieht man ja an der jetzt dreijährigen sogenannten Pandemieentwicklung. Andreas, du hast ja auch gesagt, dass die US-Regierung laut dieses chinesischen Außenministeriums alle Social-Media-Unternehmen streng zensiert und gehorsam verlangt. Der CEO von Twitter, Elon Musk, hat am 27. Dezember letzten Jahres zugegeben, dass alle Social-Media-Plattformen mit der US-Regierung zusammenarbeiten, um Inhalte zu zensieren. Das ist ja komischerweise genau das, was der Westen zum Beispiel China vorwirft, nämlich Kontrolle und Überwachung, wobei man natürlich auch nicht falsch liegt. Außerdem haben ja die USA und Europa jetzt schon vor einiger Zeit russische Mainstream-Medien wie Russia Today und Sputnik aus ihren Ländern ausgesperrt. Also du wirst bestraft, wenn du sowas jetzt einstellst. Gegen Russland bezogene Inhalte wird derzeit, das kann man ja auch sehen, eine beispiellose, eine drakonische Zensur verhängt. Und das moniert auch China.
Ja, und das wird sogar noch brisanter. Am Ende dieses ausführlichen Berichtes wird nämlich deutlich, dass China zukünftig bei diesen US-typischen Mustern offenbar nicht mehr stillhalten will. Und da bekommt das Ganze etwas, wo sich bei mir die Nackenhaare aufstellen. Also ich zitiere hier mal aus dem aktuellen Bericht des Außenministeriums in China. Und ich habe das möchte ich ganz klar sagen, nur durch den DeepL durchgehauen. Aber die machen wirklich mittlerweile eine sehr gute Arbeit. Ich hatte nicht die Zeit, das nochmal 20 Mal zu überprüfen. Aber die Aussagen sind ziemlich deutlich. Da steht, Zitat, die hegemonialen, herrschsüchtigen und tyrannischen Praktiken, die darin bestehen, Stärke einzusetzen, um die Schwachen einzuschüchtern, anderen mit Gewalt und unter Vorspielung falscher Tatsachen etwas wegzunehmen und Nullsummenspiele zu spielen, richten großen Schaden an. Diese historischen Trends zu Frieden, Entwicklung, Zusammenarbeit und gegenseitigem Nutzen sind jedoch unaufhaltsam. Zitat Ende. Und aus meiner Sicht wird hier eine klare Solidarität der internationalen Welt beschrieben, die den eingeschlagenen Weg, nämlich weg von dem Einfluss der USA, den wollen sie nicht mehr verlassen, koste es, was es wolle. Das ist schon eine Kampfansage.
Ich hätte in meinem Leben nicht gedacht, dass ich mal so viel innere Zustimmung haben würde für Ausführungen aus China. Aber vielleicht muss man sich ja doch auch mit China noch mal auf einer anderen Ebene befassen. Auf jeden Fall wird eins klar, hier kommt eine Machtverschiebung mit aller Macht auf die Welt zu. Und auf dieser Seite wird man ja genauso deutlich ein Stückchen weiter, wenn zu lesen ist auf der Webseite, dass China sich gegen alle Formen von Hegemonismus und Machtpolitik wendet und die Einmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Länder ablehnt.
Also es ist auch wichtig, dass wir jetzt auf gar keinen Fall irgendwelche demokratischen Freiheiten in China hier hervorheben wollen. Also das wäre ja wirklich dann auch eine völlige Verfehlung, wenn wir uns alleine die Corona-Politik angesehen haben. Aber das heißt ja nicht, dass selbst wenn man sie angreifen kann mit ähnlichen Situationen, dass sie in diesem Fall nicht recht haben können. Und vor allem eines, welche Gefahr das für die Welt bedeutet. Zum Abschluss gibt es auf der Seite des chinesischen Außenministeriums dann eine deutliche Warnung an die USA. Ich zitiere noch einmal. Da haben die geschrieben, die Vereinigten Staaten müssen sich ernsthaft mit sich selbst auseinandersetzen. Sie müssen kritisch prüfen, was sie getan haben, ihre Arroganz und Vorurteile ablegen und ihre hegemonialen, herrschsüchtigen und schikanösen Praktiken aufgeben. Zitat Ende.
Ja, in dieser Zeitqualität erschreckt weniger die Art der bedrohlichen Formulierungen an sich. Aber es ist hervorzuheben, dass es sich hier um einen Text der Webseite des chinesischen Außenministeriums handelt, der bevölkerungsreichsten Weltmacht. Und China, ja, man verbündet sich also aktuell mehr und mehr mit der flächenmäßig größten Föderation der Welt, Russland.
Das muss man sich immer klar machen, dass China mit über 1,4 Milliarden Menschen, dagegen die gesamten Vereinigten Staaten von Amerika mit 330 Millionen. Das heißt also, China ist ungefähr 5-mal größer. Und wenn wir uns dann ansehen, dass Russland das flächenmäßig größte Land ist, dann ist es schon ganz wichtig, was sie sagen. Weil man kann das nicht einfach nur so als kleinen Rand oder als Blinddarm bezeichnen, wie es gern in der westlichen Presse so dargestellt wird. Also, wenn wir diese geopolitischen Einschätzungen mit der weltweiten Bedrohung eines dritten Weltkriegs abgleichen, und das sehe ich im Moment, das wird ja auch überall diskutiert, dann kann man sich nur noch wundern über das historische Versagen der politischen Kaste, einer angeblich demokratischen westlichen Ordnung, die wir hier haben. Wo ist da eigentlich der Aufschrei? Wo sind die Diskussionen? Es müsste doch jetzt in irgendeiner Form sofort die Diplomatie in Gang kommen. Himmel, wir müssen reden. Wir dürfen hier nicht uns weiter auseinander dividieren. Das ist gefährlich. Und zu diesem historischen politischen Ausfall der Regierungen, der Politiker, gehören auch die mit Zwangsgebühren finanzierten öffentlich-rechtlichen Medien, die nicht einmal mit einer angemessenen Berichterstattung über diese dramatischen Entwicklungen berichten. Also diese Zeit ist manchmal schwer zu fassen.
Ja, und lasst starken Worten Taten folgen. Die chinesische Regierung hat gerade bekannt gegeben, dass sie den Zugang einschränkt zu ChatGPT. Was ist ChatGPT? Das möchte ich euch auch gleich noch erläutern, wenn mein Computer mir das erlaubt und sich nicht schon wieder querstellt. Das heißt Generative Pre-Trained Transformer. Und das ist ein Modell für künstliche Intelligenz, das von OpenAI entwickelt wurde, also von Open Künstlicher Intelligenz. Das ist ein amerikanisches Forschungsunternehmen für künstliche Intelligenz, das gegründet wurde unter anderem von Elon Musk und Sam Altman. Und es ist eines der umfangreichsten Sprachmodelle, die je geschaffen wurden, mit 175 Milliarden Parametern, die auf einem Datensatz trainiert wurden. Und dieses ChatGPT-3 kann Antworten in natürlicher Sprache und Texte erzeugen, die denen eines Menschen sehr ähnlich sind. Und dieses Programm soll übrigens, habe ich vorhin gelesen, man diskutiert schon darüber, an Schulen in Deutschland eingesetzt werden. Aber China schränkt den Zugang ein. Das schreibt die japanische Zeitung Nikkei Asia. Und die KP, die Kommunistische Partei Chinas, habe demnach den Technologieunternehmen Tencent und Alibaba empfohlen, den Zugang zu ChatGPT zu untersagen, also beziehungsweise das Ganze zu verhindern. Und die Besorgnis der KP Chinas bestehe darin, dass das Programm Antworten ohne Zensur oder Kontrolle durch chinesische Behörden geben kann. Und obwohl ChatGPT in China gar nicht offiziell verfügbar ist, sollen doch einige Nutzer über virtuelle private Netzwerke darauf zugreifen können.
Das sind eigentlich ganz gute Entwicklungen, wenn man so etwas hätte beispielsweise, dass man keine Zensur mehr reinbringen kann. Nur kann ich nicht beurteilen, wer war da jetzt die Quelle? Wer war da die Quelle in dem, was du jetzt gerade gemacht hast?
Das ist hier also das ist eine Meldung von Rio Times und aber auch die Nikkei Asia. Das sind offizielle Zeitungen.
Ah, okay, alles klar. Ja, also das sind eventuell auch diese Dinge. Man versucht natürlich auf allen Seiten, die Menschen dumm zu halten. Die berühmte Geschichte mit dem Finanzminister und dem Pfarrer, der sagt halt, du sie dumm, ich halt sie arm. Und genau dieses Prinzip steht da mehr oder weniger hinter. Es geht darum, dass diese künstliche Intelligenz sich zum Boomerang auch entwickeln wird. Das finde ich auch sehr interessant, weil Menschen dann vielleicht sogar ohne eine andere Sprache zu können, miteinander sprechen können und können dann feststellen, oh, der sagt ja was ganz anderes als das, was die Medien hier vorgeben. Was viele Medien ja auch noch nicht verstanden haben, ist, dass diese Artificial Intelligence, also diese künstliche Intelligenz, dass die auch die Medien selbst und die Reporter und die Journalisten ersetzen wird. Das heißt, das ist ja das Ziel. Und genau, wir sehen momentan, genau wie die grüne Politik mehr oder weniger sich gerade zerlegt und auf Dauer auch dazu führt, dass solche großen Player wie Goldman Sachs und wie sie alle heißen und BlackRock dabei mehr oder weniger sich selbst zerlegen im Moment. Und das sind auch gute Entwicklungen. Genauso geht es hier jetzt weiter. Also die Geister, die Sie gerufen haben, die bringen Sie jetzt selbst mehr oder weniger in Schwierigkeiten.
Ja, wir befinden uns wirklich in einem interessanten und spannenden Abschnitt dieser Weltgeschichte, dieser Zeitqualität und können eigentlich das Ganze auch in einer gewissen Gelassenheit und Besonnenheit beobachten. Ja, Andreas, und es ist ja nach wie vor für den Westen schwer, mit diesen großen Ländern wie China oder auch Indien, die sich ja beide nicht den Sanktionen anschließen wollen gegen Russland, so wie die USA das gerne hätten oder auch der Herr Scholz oder der Herr Habeck. Und der Bundeskanzler Scholz, der hat auf der Münchner Sicherheitskonferenz ein Zitat von Indiens Außenminister wiedergegeben, Jaishankar heißt er, demnach könne Europa seine Probleme, das hat der indische Außenminister gesagt, Europa könne seine Probleme nicht dem Rest der Welt aufdrücken, wenn Europa gleichzeitig die Probleme im Rest der Welt nicht für die seinen halte. Und Scholz hatte dann gesagt, ja, da ist was dran an dem Satz und hat sich jetzt vorbereitet damit auf seine Indienreise. Der kommt nämlich morgen in Neu-Delhi an, der Olaf Scholz, um Premierminister Modi zu treffen. Und der hat es dem Westen in den vergangenen 12 Monaten nicht gerade leicht gemacht. Indien sucht zwar die Nähe zu den Europäern und Amerikanern, wenn es um die Unterstützung geht im Konflikt mit China. Mit Blick auf den Ukraine-Krieg aber kann sich der indische Regierungschef auch ein Jahr nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine eben nicht zu einer Verurteilung Russlands durchringen. Stattdessen, und das ist das, was Herrn Scholz wahrscheinlich große Sorge macht und weswegen er schon wieder in Indien ist, der ist ja ständig da unten, stattdessen baut eben Indien seine Geschäfte mit Russland massiv sogar aus. Und während der Westen versucht, Russlands Einnahmen im Energiegeschäft zu kappen, steht Indien neben China als neuer Hauptabnehmer für russisches Öl bereit.
Ich meine, wir haben ja oft darüber gesprochen, dass die Inder diejenigen sind, die am meisten partizipieren momentan von den Sanktionen, weil sie, ich denke an diese berühmte lettische Mischung, von der ich oft gesprochen habe, russisches Öl eben halt mit ein bisschen arabischen Öl verpanschen, umetikettieren und dann wird das als arabisches Öl über teure Wege dann an Europa verkauft. Und aus welchem Grunde sollten sie sich ihr Geschäft kaputt machen lassen? Außerdem arbeiten sie mittlerweile immer stärker mit China zusammen und die sehen natürlich auch sehr deutlich, wo in Zukunft die Musik gespielt wird. Und das ist eben nicht mehr in USA. Wenn man sich die Bilder anguckt, alleine der Infrastruktur in USA, die haben ja schon mittlerweile ein Drittlandniveau erreicht, ob das die Brücken sind oder die Stromtrassen oder sonst was. Wie viele Stromausfälle sie eigentlich haben. Wobei man eins dazu sagen muss, dass Europa da natürlich mittlerweile gar nicht mehr so weit hinterher ist. Also genau dasselbe passiert ja auch. Das heißt, die Inder, die Chinesen, die Iraner, die Russen und alle, wie sie da sind und die ganzen BRICS-Staaten im Prinzip, die machen einen größten Teil der Welt an der Bevölkerung aus. Und egal, was da gerade läuft, wir merken, hinter den Rücken bauen sie mehr oder weniger eine neue Weltstruktur mit auf. Zumindest haben sie das vor. Und da ist es natürlich sehr schwer jetzt für den Olaf Scholz da als, ich sage mal, als US-Vertreter, das ist ja keine, die Münchner Sicherheitskonferenz ist ja eine amerikanische Sicherheitskonferenz, das muss man mal ganz klar sagen. Denn wenn es eine internationale wäre, dann wären ja auch die Gegner mit eingeladen und die kommen ja gar nicht zu Wort. Und insofern ist das Ganze natürlich einseitig.
Ja, also nochmal zurück. Indien steht neben China als neuer Hauptabnehmer für russisches Öl bereit und bekommt natürlich umfangreiche Preisnachlässe. Und das hat wiederum die Einfuhren aus Russland im Januar auf einen Rekord hochsteigen lassen. Das berichtet das Handelsblatt. Indien begründet die Einfuhren mit seiner Verpflichtung, die eigene Bevölkerung mit bezahlbarer Energie zu versorgen. Westliche Regierungen scheinen, wie es hier heißt, inzwischen auch akzeptiert zu haben, dass Russland mithilfe Indiens neue Erlösquellen erschließen kann. Was wollen sie auch dagegen machen?
Ja, man muss eines dazu wissen, wenn man sagt nach dem Motto, die bekommen das mit großen Preisnachlässen, dann ist das überhaupt kein Problem, weil die Preise, das Preisniveau ist ja dermaßen hoch, dass selbst bei den normalen Preisnachlässen Russland immer noch sehr gute Preise bekommt. Und man darf auch eines nicht vergessen, Russland ist nun einmal die größte Tankstelle von Öl auf der gesamten Welt oder zumindest in der Eurasischen Platte. Und wenn man beispielsweise Öl fördert und es nicht verkaufen kann, dann kommt irgendwann der Punkt, wo man dann die Quelle dicht machen muss. Man muss sie dann unterbrechen, man muss sie stoppen, stilllegen. Und das ist ein sehr großer finanzieller Aufwand, wenn man sie dann irgendwann wieder reaktivieren will. Also verkauft man lieber unter Preis. Unterm Strich gesehen sehen wir daraus, dass mit Indien und mit Russland durch diese fast schon Symbiose, die dort ist, deshalb ist das ein Gang nach Canossa für Olaf Scholz, dass die natürlich zu gigantischen Übergewinnen im Prinzip in Russland führt. Und auch wenn wir in den westlichen Medien, also jetzt gebetsmühlenartig seit einem Jahr hören, dass Russland gerade dabei ist, den Krieg zu verlieren, nichts mehr auf die Reihe bekommt, finanziell am Ende ist, dann stellen wir immer fest, dass das genaue Gegenteil letztendlich immer wieder dann dargestellt wird, und zwar von Bloomberg in New York, die dann nämlich eine Bewertung der russischen entsprechenden Ökonomie dann vornehmen. Und das sind diese Widersprüche und man muss nur hingucken.
Also das, was du ausgeführt hast von der chinesischen Außenamtsseite, das fühlt sich ja für mich an wirklich wie ein ganz starkes Zeichen in die Welt, nämlich als Allianz mit Russland die Geschicke weiterzuleiten. Und hier auch mit Indien sieht es so aus. Ich kann mich noch an vor wenige Wochen geäußerte Zitate aus den USA und aus Berlin erinnern, wo man gesagt hat, also Indien, ja, das, die sind aber auf unserer Seite ganz platt formuliert. Und hier heißt es jetzt, die USA haben deutlich gemacht, dass sie keine Sekundärsanktionen gegen Indiens Ölimporte planen. Und die größte Demokratie der Welt bezieht zudem auch den Großteil ihrer Rüstungsgüter aus Russland. Und es werde, wie es weiter heißt beim Handelsblatt, in Neu-Delhi nicht erwartet, dass Kanzler Scholz gegen Indiens Geschäftsbeziehungen mit Russland Position beziehen wird. Also die müssen wohl alle kleine Brötchen backen. Und es heißt weiter, gute Beziehungen zu der aufstrebenden Macht in Südasien erscheinen derzeit wichtiger. So gilt Indien als unverzichtbarer Verbündeter, um Deutschlands wirtschaftliche Abhängigkeit von China zu reduzieren. Und deshalb wird Scholz auf seiner Reise von einer hochrangigen 12-köpfigen Wirtschaftsdelegation begleitet. Unter anderem sitzen die CEOs von Siemens und SAP in der Kanzlermaschine. Das berichten indische Medien nach einem Briefing mit dem deutschen Botschafter.
Ja, und wir sehen da genau, was da jetzt hintersteht, dass USA jetzt in einer großen Problematik steht. Denn Scholz vertritt ja die USA, auch wenn er deutscher Bundeskanzler ist, er ist letztendlich US-Vertreter. Das sehen wir ja, wenn er spätestens neben Herrn Biden steht, der ankündigt, wie er in Zukunft die deutsche Politik gestalten wird. Also, und es gibt ja immer so Situationen, das kennen wir aus unserem normalen Leben. Ich denke da so an meine Kinderzeit zurück, als ich in der Schule war. Ich war, das kann man sich kaum vorstellen, ein sehr zurückhaltender Schüler, als junger Schüler.
Glaube ich niemals.
Ich war ein ganz zurückhaltendes Kind. Und es gibt ja in jeder Klasse, gibt es ja einen sogenannten sogenannten Starken in der Klasse. Das ist denn so ein Schlägertyp, einer, der mehr oder weniger auch dann körperlich überlegen ist. Und dann kam die Situation, dass man versuchte, sich an diesen Menschen mit ranzuhängen, weil man eben das Gefühl hatte, man war dann in deren Sicherheit, weil er hätte sich sonst gegen mich bringen können und das war gefährlich. Also hat man sich dann untergeordnet. Das war so. Und dieser Mechanismus, diese Muster, der ging dann über 1, 2, 3 Schulklassen weiter. Und ich hatte da einen in meiner Klasse, das war einer, vor dem ich Angst hatte und der mir auch irgendwie gefährlich vorkam. Und wie ist es weitergegangen? Ich mach's ganz kurz. Als ich erwachsen war, war die Situation eine völlig andere. Ich war irgendwann erfolgreicher Unternehmer. Und dann habe ich plötzlich diesen Schläger damals gesehen, wie er quasi im Straßenbau irgendwie gearbeitet hatte, während ich als erfolgreicher Unternehmer gerade ankam. Das soll jetzt nur ein Beispiel sein. Man sieht plötzlich, wie dieser große, starke plötzlich in der Erwachsenenwelt dann mehr oder weniger aufgeflogen ist und mittlerweile dann mehr oder weniger so ein normales Dasein dann frichtet, eher untergeordnet ist. Das fand ich schon sehr interessant, das so zu erleben.
Also ich finde Straßenarbeiter wichtig und ich finde, dass sie eine auch zum Teil wirklich anspruchsvolle Arbeit ausüben.
Nicht nur zum Teil, sondern eine sehr wichtige. Aber es passte eben halt nicht zu diesem, was er repräsentiert hat in der Schule, dass er derjenige war, der irgendwann nicht nur die Klasse regierte, sondern irgendwann die Schule hätte regieren können, vielleicht sogar Bürgermeister geworden wäre.
Vielleicht fehlten ihm die kognitiven Fähigkeiten, um Unternehmer zu werden. Aber vielleicht, weil er sie nicht hatte, wollte er auch gar kein Unternehmer werden, sondern Straßenarbeiter.
Das mag sein, aber jetzt geht es darum, dass beispielsweise der Vergleich jetzt zu USA, wenn man jemanden hat, der mehr oder weniger eine ziemliche Macht ausübt und man sieht auch, dass es ungerecht ist, dann entsteht für kleinere Staaten oft die Situation, ich muss mich irgendwie unterordnen. Aber irgendwann fliegt auch der Stärkste in der Klasse, der Rüpel, der fliegt irgendwann auf und dann steht er plötzlich isolierter, egal was er da noch von sich absondert.
Wir hatten auch so einen in der Klasse.
Ich glaube, jeder hatte das.
Ich hatte auch Angst vor dem, aber ich war damals im Judo.
Echt?
Mhm. Ich konnte mich wehren.
Mein lieber Freund, also wenn das einer beurteilen kann, dann ich weiß.
Also, wie versucht man sich denn in Berlin zu trösten mit all den Zu- und Umständen der eigenen Position in der Welt? Es heißt hier zum Beispiel, in den Regierungskreisen, Indien sei für Deutschland ein Schlüsselstaat und der Kanzler glaube nicht daran, dass die beiden Weltmächte USA und China sich die Welt im 21. Jahrhundert aufteilen werden, Andreas. Die Zukunft, sagt Olaf Scholz, werde multipolar sein mit großen und erfolgreichen Nationen in Afrika und Asien.
Naja, und damit hat er offenbar schon ein Go bekommen, das heißt die Erlaubnis, dass er den Begriff der Multipolarität jetzt schon einbringen darf, denn vor kurzem wurden ja noch die amerikanische regelbasierte Weltordnung, die sich über das Völkerrecht gestellt hatte, ganz klar favorisiert und gesagt, das wird auf gar keinen Fall zur Debatte stehen. Mit anderen Worten, wir sehen hier mal nebenbei in einem Nebensatz bei einem Besuch in Indien, einen hochstaatlichen Besuch bei einer Weltmacht, wie USA gerade massiv zurückrudert. Und wenn man das Ganze jetzt im Kontext stellt zu diesem Außenministerium, wie China über USA spricht, wie sie regelrecht abstrafen. Da merkt man sehr deutlich, in welcher Lage sich momentan die Welt befindet.
Ja, ihr Lieben, ich denke mal, fürs Wochenende reicht das, was wir euch heute hier präsentiert haben. Andreas hat die Kapelle schon aufgefordert, dass sie die Instrumente, die stimmen schon, das habt ihr gehört. Und es geht gleich los. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Bleibt in eurer Ruhe, bleibt in eurer inneren Balance, indem ihr rausgeht, den Baum umarmt und euch mit den lichten und schönen Kräften des Himmels verbindet. Machst du auch, ne?
Mach ich auch. Und jetzt werde ich auch sehr viel vorsichtiger sein, nachdem ich weiß, dass du Judo machst. Also ich habe ja nur Mikado und den roten Verschluss in Colgate.
Mikado?
Mikado, ja.
Aha.
Und Hallenheimer, ich bin gut durchtrainiert.
Ich kann gar kein Judo mehr.
Echt nicht?
Doch, ich weiß noch die Begriffe, wie die heißen. De-Ashibarai, Osotogari. Kann ich nachher mal versuchen. Das ist der Hüftwurf und der Fußhebel.
Ich bin gespannt.
Ich auch.